Diese Folge wird euch präsentiert von Heidelberg Amperfied. Ganzheitliche Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen in Unternehmen. Planung, Installation, Mietmodelle, Verwaltung und Abrechnung.
Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Zumindest in Deutschland gilt die Elektromobilität ja für viele noch als eine Art Luxusgut, weil vor allem viele Premiumhersteller sich dem Thema E-Auto verschrieben haben. Jetzt wissen wir, dass die Autos nicht ganz so in den Stückzahlen verkaufen, wie sie sich vielleicht wünschen würden. Aber jetzt kommen ja auch die Hersteller mit immer stärker in die Elektromobilität, die sich ein bisschen breiter aufgestellt haben, die auch von der Marke her ein bisschen die breitere Masse bedienen. Wie zum Beispiel Skoda. Skoda hat jetzt nämlich endlich, möchte man fast sagen, sein zweites MEB-Auto vorgestellt, den Elroq, und versucht damit sich ja komplett dem Thema Elektromobilität zu stellen. Oder vielleicht doch nicht. Genau das wollen wir nämlich heute klären. Und deswegen ist Klaus Zellmer hier, der nicht weniger ist als der CEO von Skoda und daher wissen sollte, wo es hingeht, wo es herkommt und warum das alles passiert. Deswegen, Klaus, schön, dass du da bist, dir die Zeit für uns heute nimmst.
Ja, Luca, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ist ja meine Heimatstadt. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, zwar in Bayern geboren, aber mein ganzes Leben lang in Stuttgart aufgewachsen. Deswegen auch Benzin im Blut. Mhm. Ich bin in meiner Heimatgemeinde in Degerloch, wo ich auch zur Schule gegangen bin, immer noch bekannt dafür, dass ich zwischenzeitlich irgendwann mal 8 VW-Käfer auf der Straße hatte und alle Parkplätze blockiert hatte, weil ich da die Teile getauscht und repariert und saniert habe und weil ich da einfach die Liebe fürs Auto entdeckt habe und am Anfang natürlich selbst geschraubt habe, weil ich überhaupt kein Geld hatte, mir meine Träume zu erfüllen, die zum Beispiel ein Pferdchen auf der Haube gehabt hätten, und zwar das aus Zuffenhausen. Deswegen habe ich mit Käfer angefangen.
Ist ja quasi fast ein Porsche irgendwie, sagen manche.
Ich sag mal, die Ursprünge sind vergleichbar. Ja, also von dem her, Benzin im Blut, schön wieder hier in Stuttgart zu sein, zu Besuch zu sein aus der Tschechischen Republik. Und deine Fragen, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ja, Elektromobilität ist natürlich eine Transformation und da können wir drüber reden.
Super. Du hast gerade schon gesagt, das Pferdchen auf der Haube war lange das Ding deiner Träume. Irgendwie, du warst ja auch eine Zeit lang. Kannst du ein bisschen noch was zu deinem Werdegang erzählen? Gerne so ein Elevator-Pitch. Wer bist du? Warum bist du da? Was tust du?
Und wie viele? Genau. Also ich habe eigentlich zwei Leidenschaften in meiner Jugend gehabt. Das eine war Sport, das andere waren Autos. Mhm. Und wenn man in Stuttgart aufwächst und das eine Autos ist, dann gibt es entweder den Stern oder die Fahrzeuge aus Zuffenhausen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass man Automobilwirtschaft an der Fachhochschule Nürtingen Außenstelle Geislingen studieren kann. Und da dachte ich, Mensch, Automobilwirtschaft, das klingt ganz nach mir. Ja, weil mit Sport hätte ich nie irgendwas verdienen können. Schon gar nicht Sport tun, sondern eher journalistisch. Und dann habe ich dort studiert und bin dann erst am Institut für Automobilwirtschaft tätig gewesen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dann das große Glück gehabt, den damaligen Vertriebsvorstand bei Porsche auf einer Veranstaltung als Redner kennenzulernen. Mhm. Und der hat mich als Vorstandsassistent 1997 eingestellt. Mhm. Und ich war dann auch 23 Jahre bei Porsche.
Mhm. Okay, gar nicht mal so lang. Gar nicht mal so kurz.
noch länger.
Ziemlich lang sogar. Ja. Du sagst, du warst lange bei Porsche. Porsche hat eine sehr spezielle, man möchte fast sagen, exponierte Position innerhalb des VW-Konzerns. Das heißt, du kannst damit wahrscheinlich auch umgehen. Du warst da, glaube ich, viel im Vertrieb, hast viel dich um das Thema Geld ranschaffen gekümmert. Skoda ist auch so ein Ding mit Geld ranschaffen im Konzern. Wie würdest du denn die Position von Skoda im Konzern beschreiben? Ist das so ein Cashflow-Ding oder ist das, was ist Skoda?
Na, als erstes muss man sagen, Skoda ist schon mal 130 Jahre alt nächstes Jahr. Mhm. Ne? Also das ist schon eine Firma, die eigene Wurzeln hat, eine eigene Identität und die im Moment auch sehr erfolgreich ist im Markt, ja, mit unserem gesamten Produktportfolio. Und jetzt schlagen wir nochmal die Brücke zu Porsche. Was mir an Skoda begeistert, ist eine vergleichbare Haltung zu Fahrzeugen bei Skoda und bei Porsche. Bei Porsche geht man auch die extra Meile, man hat Benzin im Blut, man sucht nach Lösungen, pragmatisch, hands-on. Und man sucht immer noch nach etwas, was noch eine Stufe besser wird. Mhm. Und das habe ich jetzt bei Skoda auch wieder vorgefunden, was mich sehr freut. Ne? Mein Beispiel ist immer, dass wir manchmal technische Präsentationen haben, wo wir im Gremium eine Entscheidung fällen und eine Woche später kommen die gleiche Mannschaft zurück und sagt, wir haben noch was Besseres gefunden. Und das ist toll. Ne? Also so eine Attitude, die versetzt Unternehmen natürlich diese Alleinstellungsmerkmale, die Skoda auch hat, dann immer wieder weiterzuentwickeln, sich treu zu bleiben, aber weiterzuentwickeln. Die Rolle im Konzern ist ganz klar. Wir sind natürlich, profitieren wir von Konzern-Technikbaukästen, von Modulen, von Plattformen wie die MEB-Plattform für unsere E-Fahrzeuge. Sonst könnten wir nicht erfolgreich im Markt sein. Mhm. Aber wir sind diejenigen, die auf diesen Plattformen, manche nennen sie auch Skateboards, dann die Hüte drauf machen. Und unser einer Hut, Enyaq, der ist ja sehr erfolgreich im Markt, war übrigens jetzt im September das bestverkaufte E-Fahrzeug in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle noch.
Ja, vielen Dank. Wir sind sehr stolz. Das zeigt, dass die Ingenieure, die dieses Fahrzeug in Mladá Boleslav entwickelt haben, etwas von ihrem Fach verstehen und nicht nur seit kurzem, sondern schon seit vielen Jahrzehnten. Mhm. Und die Rolle im Konzern, um das auch nochmal zu sagen, wir sind Bestandteil der Brand Group Core, also zusammen in einer Gruppe mit der Marke VW PKW, mit Seat Cupra und mit den Nutzfahrzeugen. Und unsere Rolle ist dort, zu versuchen, den Fußabdruck von diesen Marken in der Welt insgesamt zu vergrößern. Was wir nicht wollen, ist, dass wir uns mit diesen Marken gegenseitig auf den Füßen stehen. Also uns gegenseitig die Kunden wegschnappen. Nee, wir wollen möglichst breit unseren Fußabdruck setzen. Und wenn man sich jetzt wieder Deutschland anschaut, VW immer noch unbestritten die Nummer 1 in der Präferenz. Wir waren jetzt mal die Nummer 3 und sind die Nummer 4 aktuell in Deutschland im Zulassungsranking. Wir sind in Europa auch Nummer 4. Das heißt, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut und schaffen es damit natürlich auch betriebswirtschaftlich, vor allem bei Skoda, sehr erfolgreich zu sein.
Aber abgesehen davon, was schon mal ein wichtiger Punkt ist, keine Frage, dass ihr versucht, dass die Sachen, die im Konzern entwickelt werden, die da irgendwie erdacht werden, auf die Straße gebracht werden, das zu verbreitern. Was liefert ihr denn in den Konzern rein, außer dass ihr mehr Abnehmer bietet für die Skateboards, wie du es genannt hast?
Ja, also das war jetzt das Beispiel E-Fahrzeuge. Ne? Es gibt natürlich auch die MQB-Plattform, die wir auch teilen. Aber Skoda hat natürlich auch ein ganzes Regal voller Teile, die im Konzern dann genutzt werden. Ne? Also wir haben zum Beispiel die Entwicklungsführerschaft für Passat und Superb gehabt. Das Projekt hieß Beta Plus. Und durch die Kostenvorteile, die Skoda unbestritten hat, außerhalb Deutschlands, nämlich in der Tschechischen Republik, ist es uns natürlich gelungen, das deutlich kosteneffizienter zu entwickeln, dieses Paket Passat und Superb, die übrigens sehr erfolgreich im Markt im Moment unterwegs sind. Das ist ein Beispiel. Wir sind bei den Verbrennungsmotoren im Lead für viele verbleibende Verbrennungsmotoren noch in der Entwicklungsführerschaft, in der Weiterentwicklung, jetzt auch in Richtung EU7. Und da gibt es viele kleinere Beispiele, wo wir eben unsere Entwicklungskompetenz dann auch in den Dienst des Konzerns stellen.
Verstehe. Es ist für viele ja, ich glaube, der Erfolg von Skoda hängt ein bisschen auch an dem Thema Preis. Ihr seid, was dann die Innovation angeht, häufig so 2-3 Schritte hinterher. Wir haben es beim Enyaq beispielsweise gesehen. Der kam so ein bisschen nach dem ID.3, aber auch die MEB-Plattform. Jetzt sind wir beim Elroq, dem neuesten Auto, das ihr jetzt Anfang Oktober vorgestellt habt. Da habt ihr 4 Jahre gebraucht oder 5 fast, bis dann das nächste Auto auf MEB von euch kommt. Ihr seid immer so ein Follower in dem ganzen System. Aber gibt's was, wo du sagst, da ist Skoda ganz vorn? Also, wo ihr die Ersten seid, und ich meine jetzt nicht wichtig genug den Eiskratzer, den Regenschirm, den Parkzettelhalter und Co., sondern wofür steht Skoda, außer für der bessere, billigere, bessere Kauf zu sein oder sowas, vom vielleicht gleichen Produkt mit mehr Kofferraum?
Ich würde natürlich billig immer mit Preiswert
Und günstig, weil das ja alles sonst negativ konnotiert
aber,
ist. Nein,
aber du hast recht. Ne? Also das Erste ist ja mal das Image in der breiten Bevölkerung, Kundschaft, Klientel, Fans, ist, dass wir nachlaufen, ne? Dass VW da den ersten Schritt geht. Die Frage ist ja gar nicht so sehr, wer den ersten Schritt geht, sondern die Frage ist ja, mit welchem Angebot ich dann komplementär in einem Konzern mit unterschiedlichen Marken im Markt so auftrete, dass ich dann insgesamt größeren Erfolg habe. Ne? Deswegen hat diese sequentielle Herangehensweise mit Technik und den Marken im Markt natürlich auch eine Logik hinter sich. Was macht uns besonders? Du hast es schon gesagt, Simply Clever, dafür sind wir bekannt. Da gibt es einfach überraschende Dinge in diesen Fahrzeugen, wo ich regelmäßig, wenn ich mit Kunden oder auch mit unseren Händlern spreche, die sich einfach freuen. Ja, weil das sind Dinge, die sehr positiv überraschen. Wir haben eine sehr solide Qualität. Wir haben ein herausragendes Design. Wenn man sich den Elroq jetzt anschaut, unsere neue Designsprache, die Modern Solid heißt, ich würde mal sagen, das Gesicht in der Menge jetzt werden wird mit dem Elroq. Da haben wir natürlich aus meiner Sicht eine hohe Kompetenz bei uns, die uns auch im Konzern natürlich eine eigene Position im Markt gibt. Und das ist unsere Daseinsberechtigung. Ich habe schon gesagt, nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, sondern den Fußabdruck insgesamt als Marken, vor allem hier in Europa, zu vergrößern. Und das ist unsere Rolle. Einzigartig bei uns ist sicherlich neben dem Design auch das Interior, wenn man sich ein ENIAC von innen anschaut, die Materialwahl, die Qualität. Unsere Kollegen, die in Tschechien Autos bauen, im Lada Boleslav und in Kvasiny, die liefern einzigartige Qualität ab. Das heißt, wir haben auch in der langfristigen Qualität, mittelfristig und kurzfristig, eine äußerst erfolgreiche Position in den Märkten. Mhm. Es gibt ja verschiedene Studien, die das auch immer wieder testen. Da sind wir immer wieder ganz oben mit dabei. Ne? Also das heißt, das Gesamtpaket, Design, Qualität in den Fahrzeugen, aber auch die Produktions- und die technische Qualität stellt uns da in den Markt, ja, ich sag mal, auch bewiesenermaßen sehr erfolgreich rein.
Mhm. Es steht auch, glaube ich, relativ erfolgreich da, so in Summe. Das muss man sich nicht verstecken. Aber am Ende schwingt, wenn man auch mit den anderen Leuten, auch aus einem Konzern spricht, schwingt immer wieder so ein bisschen mit. Wenn man dann Richtung Wolfsburg blickt, hört man sehr verkürzt, sehr vereinfacht jetzt dargestellt, wir müssen den Kram entwickeln, wir müssen es furchtbar teuer verkaufen und die dürfen dann quasi diese gerade so schwarze Null, um das hier sehr schwäbisch-deutsch zu formulieren, frei nach Schäuble, die schwarze Null, die dürfen sie dann unfassbar grün machen oder noch schwärzer machen und ins Positive eben. Aber wir müssen mit Mühe und Not dazu kämpfen, dass das Ding nicht im Roten hängen bleibt. Mhm. Wie siehst du das? Verstehst du diesen Vorwurf in Anführungszeichen, der da gemacht wird?
Ja, das ist ja auch fast schon eine gelebte Tradition, sich da immer wieder gegenseitig ein bisschen zu challengen. Ne? Und das ist ein bisschen wie Geschwister in einer Familie, ne? Die im gegenseitigen Wettbewerb miteinander stehen. Und da wird auch vieles behauptet, was nicht immer alles richtig ist. Mhm. Richtig ist, dass für die Entwicklungsleistungen innerhalb des Konzerns alle Marken sogenannte Allokationen, also viele Millionen bezahlen, damit innerhalb des Konzerns dort natürlich auch diese Entwicklung überhaupt stattfinden kann. Damit die Leute bezahlt werden, dass die Materialien bezahlt werden dass, und so weiter. Die Entwicklungsleistung wird bezahlt von den Marken, nicht nur von Skoda, sondern von den anderen auch. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass da etwas entwickelt wird, wird rübergeschoben, wir machen einen Hut drauf und machen dann unsere grünen Zahlen darüber. Ja, das funktioniert nicht.
Aber wie läuft es dann beispielsweise, wenn wir so einen Passat angucken? Du hast gerade eben genannt, der Superb und der Passat sind eng verwandt, bei euch entwickelt worden. Läuft es dann paritätisch oder muss der Passat, weil am Ende für teurer Geld verkauft wird, auch mehr beisteuern vorher?
Ja, interessanterweise, das ist den Eindruck kann ich dir jetzt nicht nehmen, aber wenn du mal Superb und Passat in den Preisleitern nebeneinander stellst, dann ist da kaum mehr Unterschied. Die Fahrzeuge,
weil ihr so teuer seid oder weil
nein, weil die Fahrzeuge natürlich, ich sag mal, in der Anmutung, in der Materialwahl, die kommen natürlich beide aus Bratislava, kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, das heißt, wir haben da keine Produktionskostenvorteile bei Skoda und damit hat Passat auch keine Nachteile. Im Markt selbst sind die Fahrzeuge komplementär sehr erfolgreich, mit sehr guter Arbeit unserer Händler natürlich auch, die unterschiedliche Marken dann vertreten. Und dort ist es so, ne? Also da haben wir Fahrzeuge, wo wir den Markt, ich darf das hoffentlich so sagen, dominieren, ja, in diesem Segment der Kombis oder der Limousinen, wie wir den Skoda Superb auch als Limousine anbieten. Und diese dominierende Position, ja klar, das ist eine der Aufgaben innerhalb des Konzerns, so im Markt aufzutreten. Und bei den Kosten, ja, das wird geteilt. Da gibt es Kostenumschlüsselungen bei der Entwicklung, die in dem Fall zwischen Passat und zwischen Superb natürlich dann aufgeteilt, allokiert werden und die getragen werden müssen. Und grundsätzlich ist es natürlich bei Skoda, wie bei allen anderen wirtschaftlichen Unternehmen auch, dass sich jedes Produkt rechnen muss.
Ergibt Sinn am Ende, aber ist es denn, so wie ich es gerade angedacht hatte, ist es dann paritätisch, wenn du sagst, die Kosten am Ende sogar mehr oder weniger das Gleiche? Ist es dann paritätisch oder wie wird sowas aufgeteilt generell? Oder sagt ihr, wir zahlen weniger, weil wir müssen ja die Leute reinstecken? Oder wie funktioniert sowas generell in so einer Aufteilung?
Jetzt sind wir fast schon ein bisschen zu einer betriebswirtschaftlichen Detaildiskussion. Ja, aber spannend. Ich kann dir sagen, im Grunde, was du machst, ne? Du addierst die Kosten, die auflaufen, solche Produkte zu entwickeln. Und da gibt es unterschiedliche Kostenfaktoren für unterschiedliche Entwicklungsschritte. Und die addierten Kosten werden dann nachher allokiert auf die verschiedenen Produkte, in dem Fall auf die zwei Marken und auf die zwei Derivate, Passat und Superb. Ja. Der Allokationsschlüssel, den werde ich jetzt an der Stelle nicht, der ist nicht immer paritätisch, der hat auch was mit Volumen zu tun und so weiter. Der ist ein bisschen betriebswirtschaftlich etwas feinsinniger. Aber klar, die werden dann verteilt, ja, okay, ne, unter den Marken. Aber immer nach dem Prinzip, wer welche Kosten verursacht, muss die dann auch tragen.
Okay.
Und so kommen wir zurück auf deine ursprüngliche Frage. Na, wir müssen mit viel Arbeit die Sachen entwickeln, geben sie dann frei Haus an die Marken weiter und die freuen sich dann, die grünen Zahlen zu schreiben. Das ist nicht so. Ja, also wir müssen da auch natürlich für den Konzern die entsprechenden Kosten mittragen.
Mhm. Verstehe. Okay. Wenn wir eins weiter gucken, ihr baut was, ihr entwickelt was, ihr produziert das, dann müsst ihr es verkaufen. Wo sind denn die Märkte von Škoda, die wichtig sind, die groß sind, die ihr vielleicht in Zukunft auch bespielen wollt? Wo siehst du euch jetzt und wo in Zukunft?
Ich fange jetzt mal mit vor der Haustür an. Gerne, unser wichtigster Markt ist Deutschland. Mhm. Ja, also noch wichtiger als Tschechien. Das liegt daran, dass der Gesamtmarkt Deutschland natürlich so groß
ist.
Mit 3 Millionen Fahrzeugen. Wir haben in Tschechien immer so zwischen 35% und 38% Marktanteil. Können wir uns auch nicht beschweren, aber absolut ist Deutschland der wichtigste Markt. Wir sind sehr erfolgreich in Europa unterwegs jetzt mit unserem Portfolio, mit dem Gesamtportfolio von den sehr effizienten Verbrennungsfahrzeugen bis zu den batterieelektrischen Fahrzeugen. Wir waren vor 2 Jahren, in 2022 waren wir noch Nummer 10 in Europa, 2023 waren wir Nummer 7, jetzt sind wir Nummer 4. Das werden wir zum Jahresende hoffentlich auch halten können. Das heißt, wir sind da sehr gut unterwegs. Jetzt kommt die große Frage, was gibt es dann noch? Unser nächster großer Markt und große Region, die wir im Moment stark auch projektieren, ist Indien. Mhm. Na, Indien allein schon bevölkerungstechnisch, aber auch vom Motorisierungsgrad hochinteressant. Ne? Es gibt jetzt unterschiedliche Statistiken, aber pro 1000 Einwohner findest du in Indien 25 bis 50 Fahrzeuge im Fahrzeugbestand, je nachdem, wie man die kategorisiert. Ne? Aber die Motorisierung, also jetzt nehmen wir mal die hohe Zahl, 50 pro 1000, bei einem Land, was sich jetzt wirtschaftlich natürlich auch aufmacht, zu wachsen und zwar nachhaltig zu wachsen, das sieht man dort auch. Ich bin viel in Indien. Da wird in die richtige Ecke auch investiert, vor allem in verkehrsinfrastrukturelle Themen. In das Thema Energie wird sehr viel investiert. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass dieser Markt jetzt natürlich an Momentum weiter aufbaut. Es ist mittlerweile schon der drittgrößte Automobilmarkt der Welt. Und da wollen wir mit dabei sein. Aber nicht nur wegen Indien, für Indien. Wir sind da vor Ort. Wir sind verantwortlich innerhalb des Konzerns für Indien. Sondern weil wir Indien auch nutzen als Drehscheibe für die ASEAN-Länder. Ja, wir haben zum Beispiel in Vietnam jetzt eine CKD-Fertigung im Aufbau befindlich. Dort werden wir Fahrzeuge, die in Indien hergestellt werden, als Bausätze dann auch für Vietnam anliefern. Die werden wir fertig bauen und dann den vietnamesischen Markt erschließen. Aber auch im weiteren ASEAN-Gebiet bis zum Mittleren Osten gibt es Möglichkeiten, aus Indien heraus dann dieses Geschäft zu betreiben.
Kurz noch für die Zuschauer. CKD ist completely knocked down. Das heißt, die Autos werden als großer, überdimensionierter Lego-Bausatz verschickt und dann vor Ort zusammengebaut, hat am Ende Steuervorteile in den meisten Fällen oder auch überhaupt derlei Dinge. Also es geht mehr um
Steuer- und Zollvorteile.
Lokal Wertschöpfung betreiben zu müssen, wildes Land. Okay. Weil du Indien sagst, einer der großen Märkte, den alle Autohersteller fast, man möchte fast sagen, außer Skoda so richtig für sich entdeckt haben, ist China.
Ja.
China hat nicht ganz so gut geklappt, oder? Und jetzt soll es Indien richten?
Ja, das ist eine verkürzte Zusammenfassung. Ne?
Ich sag, du darfst es gerne erklären.
Ich sag mal, China mache ich gerne, ja. Also China hat natürlich sehr gut geklappt, solange man in die richtigen Produkte investiert hat und dieser Markt natürlich dort auch Platz hatte für eine Marke wie Škoda. Das ist zunehmend kritischer geworden. Ne? Der Konzern im Moment hat ja in Indien Hausaufgaben, die jetzt gerade gelöst werden.
Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung dafür, okay. Ja, es ist nämlich gern mit Hausaufgaben, okay.
Ja, ja, die da jetzt gelöst werden müssen. Ne? Also es ist wahrscheinlich das wettbewerbsintensivste Autoland der Welt. Ja, wenn ich mir anschaue, gibt es auch wieder unterschiedliche Schätzungen zwischen 100 und 200 batterieelektrische Marken, die sich da im Moment aufmachen, um die Gunst der Kundinnen und Kunden zu werben. Das heißt, dort haben wir innerhalb des Konzerns eine klare Verteilung. Da muss VW sich jetzt natürlich aufmachen und wieder durchsetzen. Mhm. Und wir sind ja mit einem chinesischen Partner vor Ort, mit einem Joint-Venture-Partner. Ja, solange wir mit dem Partner nicht komplett im Reinen sind, wie die Zukunft aussehen wird, kann ich auch noch nicht mehr zu China sagen. Aber China ist in der Bedeutung für uns als Škoda deutlich weniger wichtig als für VW. Mhm. Für uns als Škoda, wir konzentrieren uns jetzt auf den Aufbau unseres Portfolios, unseres Händlernetzes, zusammen mit VW übrigens, weil wir da im Lead sind, in Indien. Mhm. Ja, und deswegen, denke ich, ist die Rollenverteilung damit auch ganz klar.
Werbung.
Du suchst Ladeinfrastruktur ohne Wenn und Aber? Bei Amperfied bekommst du Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen, die zu deinem Unternehmen passen. Flexible Mietmodelle statt hoher Anfangsinvestitionen. Clevere Steuerung über ein Cloud-Backend. Und eine nahtlose, automatisierte Abrechnung, auch für Dienstwagen an der heimischen Wallbox. Gemeinsam zu einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur, ohne Wenn und Aber. Heidelberg Amperfied. The clever way of charging. Wir hatten, als wir die Fragen diskutiert haben, kamen wir so ein bisschen mit, ja, Skoda geht es ziemlich gut gerade, glaube ich. Und es geht ihm vielleicht, den Skodas, so gut, weil sie eben mit Indien kein Thema haben. Weder im Positiven noch im Negativen. Also ihr könnt halt auch nicht so leiden, wenn der Markt für alle anderen so wegbricht.
Du hast es Indien gesagt, meinst du aber China.
China, Verzeihung. Richtig. Danke für die Korrektur.
Ah, alles gut.
Ja. Ist es so, also wenn ihr, werdet ihr stärker betroffen, auch ihr, wenn ihr in China noch mehr Aktien hättet?
Ich würde es von China im Moment entkoppeln. Okay. Denn unser Erfolg oder Misserfolg lag zumindest mal betriebswirtschaftlich noch nie in China begründet. Mhm. Weil wir komplett in China mit einem Joint-Venture-Partner das Geschäft vor Ort gemacht haben und lediglich über eine relativ überschaubare Lizenzgebühr unsere Zahlen bei Skoda verbessern konnten. Okay. Das war relativ unerheblich. Mhm. Ja, aber wenn man sich jetzt gerade die Kennzahlen anschaut, wir haben ja das erste halbe Jahr mehr berichtet, da lagen wir über 8% in der Umsatzrendite als Volumenmarke.
Das kann man schon mal machen.
Ist schon mal eine ganz gute Zahl. Ne? Die versuchen wir natürlich bis zum Jahresende jetzt auch durchzuhalten bzw. auszubauen. Das Tolle an Skoda ist, es ist einfach ein Geschäftsmodell, was sehr gesund aufgesetzt ist. Wir haben relativ zu unserem Umsatz sehr günstige Personalkosten, also nicht absolut, sondern wirklich auch relativ.
Okay.
Ja, wir haben sehr günstige Gemeinkosten, wir haben sehr günstige Fertigungs- und Entwicklungskosten. Und mit den Faktorkosten, mit denen wir damit in unserem Geschäftsmodell aus Tschechien heraus arbeiten, haben wir deutliche Wettbewerbsvorteile, unter anderem auch gegenüber Deutschland. Mhm. Ja, und diese Faktorkosten, nehmen wir auch Energiekosten mit rein, die sind auch deutlich günstiger in Tschechien. Und jetzt nehmen wir noch einen Schluck Bürokratie da oben drauf, wo viele auch hier in meinem Heimatland stöhnen. Dann arbeiten wir befreiter in Tschechien mit der Marke Skoda und sind auch deshalb so erfolgreich, weil dieses Geschäftsmodell insgesamt einfach performanter ist, weil man uns lässt. Mhm. Ja, und weil die Kostenstrukturen eben so sind, wie sie in Tschechien sind und nicht, wie sie jetzt im Moment hier in Deutschland sind.
Jetzt muss ich dadurch aber dann doch schon auf das Konzernthema kommen. Wir haben vorher schon gesagt, wie ihr die Kosten aufteilt, das kannst du jetzt nicht so feingliedrig aufdröseln, wie ich es wahrscheinlich schön finden würde. Ja. Aber wenn es jetzt in Deutschland mit den Schwestermarken, die es gibt von euch, die auch hier produzieren, ich weiß nicht, wie viele Werke VW in Deutschland allein hat, sind schon so eine Handvoll, uns denen immer schlechter geht, weil du sagst, es ist viel Bürokratie da, die Kosten, Strom, Löhne und so weiter. Wäre es denkbar, dass man in Lada oder vor allem in Lada, ich meine, das ist riesig, wenn man da schon mal dort war, ist beeindruckend, schaut euch das an, wenn ihr irgendwann Gelegenheit habt, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja. Mhm. Ist wirklich enorm. Dass man dann Emden, vielleicht sogar Wolfsburg, alles nach und nach gen Osten outsourced und dann der Passat wird da schon gebaut. Das war das Ding im VW-Konzern oder in der Marke VW sowieso, Jahrzehnte in Emden gebaut, meine ich. Und jetzt ist es im Lada. Und das ist irgendwann der Golf. Und wie sie alle heißen. Ist das denkbar für euch oder für dich?
Du, ich sag mal so, das kann natürlich nicht das Ziel sein. Ne? Beschäftigungssicherung in Deutschland heißt auch Wohlstand in Deutschland, heißt Arbeitsplätze, heißt Familien ernähren und so weiter. Also das kann auf keinen Fall das Ziel sein. Außerdem haben wir exzellent investierte Fertigungsstätten. Du hast gerade die Namen gesagt. Ne? Ich nehme mal Zwickau, Emden, Wolfsburg, Braunschweig. Also wir haben einfach dort schon Milliarden investiert. Ne? Und diese Investitionen natürlich mit guter Beschäftigung auch im Geschäftsmodell drin. Ne? Man muss jetzt Wege finden, wie man mit diesem vermeintlichen Faktorkostennachteil in Deutschland und Wettbewerbsvorteilen sich für die Zukunft durchsetzen kann. Ne? Und die Zukunft, da darf man jetzt nicht am Konzern festkleben. Ne? Da darf man nicht nur auf den Konzern schauen. Wenn chinesische Wettbewerber jetzt vor allem in Europa investieren, im Moment gibt es noch die Zolldiskussion.
Können wir auch gerne noch.
Können wir gleich noch dazu sprechen. Ne? Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. aber die wird keine Rolle mehr spielen, wenn asiatische Wettbewerber, vor allem die chinesischen, in Europa investiert haben und von hier aus mit ihren Kostenvorteilen, mit ihren Effizienzvorteilen dann eher in Zentral- und Osteuropa Fertigungskostenvorteile nutzen, um dann in Europa sehr wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können. Ne? Das heißt, man muss es immer als Ganzes anschauen. Innerhalb des VW-Konzerns kann es auf keinen Fall das Ziel geben, das Thema Beschäftigung aufzugeben. Auf keinen Fall. Aber wir müssen Wege finden, zusammen natürlich mit allen Marktteilnehmern, auch mit der Regierung, wie wir dort die Kostenvorteile und die Bürokratie eben in Ausgangsvoraussetzungen bringen, die uns an der Stelle wieder wettbewerbsfähiger machen. Und übrigens, wir reden jetzt über Tschechien, wir können auch über Cupra, über Seat reden. Ne? Die haben die Entwicklungsführerschaft und die Produktionsführerschaft für die A0 batterieelektrischen Fahrzeuge, also den ID2. Also für
den ID Small dann und Co.
Genau, ja. Für den ID2, für den Raval von Cupra und unseren Epic. Ne? Das heißt, diese Verteilung gemäß Kapazitäten, wo wir auch die Spitzen wegnehmen wollen von Kapazitätsbelastungen. Das ist nicht nur Skoda, sondern das sind natürlich auch andere Länder und andere Marken. Und das ist ja auch der Vorteil eines solchen Konzerns, ne? Dass sie an der Stelle sich die Kapazitätsspitzen etwas abnehmen können und von unterschiedlichen Voraussetzungen, Kompetenzen, aber auch Kostenfaktoren profitieren können.
Verstehe. Weil du es gerade angesprochen hast, würde ich direkt gern drauf einsteigen. Ich habe es vorher schon gesagt, Skoda ist so ein bisschen die Marke für das eventuell günstigere Auto, für den Einstieg in die Mobilität und derlei Dinge ist gutes Preis-Leistungs-Angebot. Aus meinem Gefühl heraus hätte ich gesagt, den A0 MEB, also den MEB Small, den kleinen, den ID2, das ID2 Pendant, hätte ich bei euch gesehen. Stattdessen macht es jetzt Cupra bzw. Seat in dem Moment. Seid ihr da dann für solche Zukunftsfelder wie die Elektromobilität nicht irgendwie doch dünner aufgestellt oder was bietet ihr da in den Bereichen? Kommen später auch noch ein bisschen zum Thema Software und sowas, aber wie steht ihr denn da? Ist ja auch ein spannendes Spielfeld bei euch, das Thema Software.
Die Besonderheit bei Skoda ist in den letzten Jahrzehnten immer gewesen, dass unsere Produktionskapazitäten eigentlich immer ein bisschen weniger waren, als der Markt eigentlich Nachfrage gehabt hat. Ne? Okay. Das heißt, wir hatten bei Skoda typischerweise gar nicht den Platz und die Möglichkeiten in unseren Werken, einfach mal so ein großes Projekt wie diese drei Fahrzeuge, die du gerade angesprochen hast, unterzubringen. Ja, das heißt, das hätte gar nicht funktioniert, ohne bei uns jetzt eine Rieseninvestition aufzumachen. Das war, da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen der Werksbebauung, ne, in dieser Planung. Und die waren aus verschiedensten Gründen für Spanien, für die Iberische Halbinsel ideal. Und deswegen hat man sich dort entschieden. Und die haben übrigens auch sehr wettbewerbsfähige Faktorkosten.
Mhm. Klar.
Ja, und haben dort auch ein sehr, sehr gutes, unterstütztes Investitionsklima und Umfeld.
Deswegen, von Staatswegen meinst du?
Von Staatswegen, naja, klar. Und von daher, als Unternehmen musst du natürlich schauen, wo kann ich am besten die Voraussetzungen so schaffen, dass ich wettbewerbsfähig gegenüber externem Wettbewerb, ja, wir haben gerade über die Chinesen schon kurz gesprochen, aber auch gegenüber den Koreanern und natürlich auch gegenüber europäischen Marken, eher im französischen Bereich, mit den gesamten Gruppen. Ne? Das heißt, da musst du schon schauen, dass du die idealen Voraussetzungen bringst, um dann auch nachhaltig erfolgreich sein zu können. Und da haben, das ist ja das Tolle im Konzern, ne? Dass wir dann die Möglichkeit haben, in der Iberischen Halbinsel auf einer Plattform, auf einem Skateboard unterschiedliche Hüte mit großen Skaleneffekten zu bringen.
Das verstehe ich. Aber das heißt, das Thema Elektro ist nicht mehr so euers. Das war mal ein bisschen euers. Ihr seid jetzt mehr so Richtung wieder Verbrenner. Du hast vorhin auch schon selber gesagt, ihr dürft jetzt die Verbrenner noch ein bisschen länger am Leben erhalten, weiterentwickeln. Wie viel da jetzt neu entwickelt wird, vielleicht auch das kannst du mitgeben, wenn es da was gibt, was jetzt bei euch tatsächlich dann komplett neu aufs Reißbrett kommt. Aber wie stellt ihr euch denn da bei den Zukunftssachen auf? Weil, also, dass ihr eine super effiziente Werkbank seid, verstanden.
Ja.
Aber das super innovativ und das super zukunftsgerichtet und das Langfristige, das fehlt mir, um ehrlich zu sein, noch so ein bisschen. Weil Batterien sehe ich bei euch aktuell nicht. Software habe ich mal gesehen. Sehe ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel.
Mhm.
Oder ist das nur ein Trugschluss?
Also war es ein ganzes...
Es war viel, entschuldige.
Ein großer Topf, aber ich versuche sie zu sortieren und gebe dir für jedes Einzelne eine Antwort. Also das Erste ist, Innovation ist nicht gleich nur batterieelektrische Fahrzeuge, ne, weil das schwang gerade so ein bisschen mit. Das Zweite ist, Skoda baut das Auto, was unsere Kunden wollen und nicht, was wir glauben, was Kunden kaufen sollen. Ja, unsere Portfolioplanung orientiert sich immer daran, an der freien Wahl zum Antrieb. Das heißt, unser Mix, den wir aktuell haben mit einem Enyaq und einem Enyaq Coupé und neuerdings mit dem Elroq, der ab Q1 nächstes Jahr ausgeliefert wird, passt auch perfekt zur Nachfragelandschaft in Europa. Wir sind immer noch deutlich unter 20% E-Fahrzeuge. Das heißt, wir kümmern uns auch um die 80%, über 80% mit Mild Hybrids, Plug-in Hybrids, Dieselfahrzeugen, sehr effizienten Verbrennerfahrzeugen, entsprechend der Nachfrage im Markt. Mhm. Da gab es auch schon andere. Es gab auch mal, ich sag mal, Wettbewerbe, wer früher aus dem Verbrenner aussteigt.
Ja, die gab es auch schon mal.
Und, so, und wir haben immer was anderes gesagt. Wir haben immer gesagt, am Ende des Tages entscheidet der Verbraucher. Ja, und jetzt sage ich mal, gehen wir mal weg von der Autoindustrie und gehen wir mal hin zu Wärmepumpen.
Ja, auch spannendes Feld.
Es gab auch mal eine Tendenz zu glauben, ich könnte den Menschen die Wärmepumpen verordnen. Und wir haben gesehen, was gesellschaftlich da passiert. Das heißt, und jetzt kommen wir zum Thema Innovation, weil du fragst. Ne? Also die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren, die bei Skoda im Moment im Konzern verortet ist, das ist für uns ein Riesenansporn. Und ich glaube, wir sind teilweise nicht gut beraten, den Verbrennungsmotor komplett abzuschreiben. Mhm. Auch wenn die Deadline 2035 in Europa gilt. Da schauen wir jetzt mal, was passiert. Was jetzt schon diskutiert wird, ist, dass man sich zum Beispiel auch damit beschäftigt, was passiert eigentlich 2035 mit den fast 200 Millionen Verbrennerfahrzeugen im Fuhrpark, im Carpark von Europa, von EU27. Das sind noch 200 Millionen Verbrennerfahrzeuge, die
ja laut Gesetz ja gar nichts, weil es ja kein Verbrennerverbot ist, sondern ein Neuzulassungsthema.
Ja, aber auch darum könnte man sich ja mal kümmern mit alternativen Kraftstoffen. Haben wir gleich einen neuen Topf, den wir aufmachen können.
Ich wollte gerade sagen, wir
als Diskussion weit. Aber aus meiner Sicht müssen wir uns holistischer um dieses Thema, wofür wir die Verantwortung tragen, Klimawandel bekämpfen. Wir müssen uns holistisch dem Thema annehmen. Ne? Mhm. Ich sage mal, meine Gedankenskizze. Ja, ein E-Fahrzeug mit einem Range Extender, der mit Bioethanol betrieben wird, wäre natürlich eine großartige Geschichte, CO2-neutral durch die Gegend zu fahren, mit einer Reichweite, die deutlich über den heutigen typischen Verbrennerfahrzeugen liegt und über den batterieelektrischen Fahrzeugen und trotzdem CO2-neutral ist. Ne? Warum gibt es das heute nicht in Europa?
Na, weil die Chinesen das gerade bauen, diesen Extender und sowas. Also das ist jetzt ein sehr chinesischer Ansatz.
Nein, ich kann dir sagen, warum es das heute nicht gibt. Weil es bei der CO2-Reduzierung, die wir gesetzlich vorgeschrieben bekommen und die auch richtig
so meinst
ist,
ja, okay.
Keine Anrechnung findet. Das heißt, du musst dich auf das konzentrieren, was Anrechnung findet, ob das jetzt wirklich den Klimawandel bekämpft oder nicht. Ja. Ne? Das heißt, wir brauchen dort, viele sagen natürlich, das wäre Träumerei, Technologieoffenheit. Doch, wir brauchen Technologieoffenheit, weil Technologieoffenheit bedeutet, dass sich einzelne Kompetenzfelder bestimmten neuen Herausforderungen ernsthaft annehmen und mit Lösungen kommen, an die wir vielleicht vor 2, 3, 4, 5 Jahren gar nicht gedacht haben. Und das ist so ein bisschen mein Thema. Und jetzt bin ich bei Skoda, jetzt komme ich mal zurück zu Skoda. Ne? Du hast gerade gesagt, Batterie habt ihr ja auch nicht. Also wir bauen für den gesamten Konzern die Batteriesysteme in Lada Boleslav
für die Hybride, richtig?
Für Hybride und für MEBs.
Ja.
Ja, nicht alle.
Also,
das ist auch wieder verteilt. Aber also diese Wannen, wo die Zellen reingebaut werden, was fast im Rheinstraum geschehen muss, das wird in Lada Boleslav bei uns im Werk gemacht. Ne? Innovation, vielleicht auch nochmal interessant, ne? Diese Konzentration in eine Richtung, das haben wir jetzt festgestellt, das können wir zwar tun, aber wenn der Verbraucher nicht mitmacht, wird es nicht funktionieren.
Ja, da würde ich gerne einhaken, weil da habe ich gerade eben schon gezuckt. Du hast den Wärmepumpenvergleich gebracht. Du hast gesagt, was das bringt, wenn wir da jetzt alle ihr wollt bauen, was der Kunde will. Wenn ich frage, was der Kunde will, dann höre ich immer ein bezahlbares Elektroauto. Die Leute sind haben aufgeschrien wegen der Wärmepumpe. Nicht, weil die Wärmepumpen, meiner Meinung nach, nicht, weil die Wärmepumpen einfach doof finden oder weil die hässlich sind oder weil, keine Ahnung, die Farbe nicht stimmt, sondern weil sie damit konfrontiert waren, dass ihnen gewisse Medien erklärt haben, dass sie damit in den Ruin getrieben werden.
Ja.
Genauso wie sie damit konfrontiert werden, dass man ihnen sagt, wenn du ein Elektroauto kaufen willst, musst du mindestens 45.000 Euro bezahlen. Oder derlei Dinge. Mit dem Elroq versucht er das mit, ich glaube, bei 33.000 ist er etwa Basis. Dann ist es nur in Anführungszeichen ein Elroq 50.
Ja.
Aber das Thema ist der Preis in meiner Wahrnehmung und nicht die Technologie, die Offenheit verhindert, der Leute sich dahin hinzuwenden, sondern der Geldbeutel, der halt nicht so groß ist und so tief.
Also der Preis spielt eine ganz wesentliche Rolle, beziehungsweise der gesamte Handlungsrahmen für Elektrofahrzeuge. Wir nehmen mal Norwegen.
Da ist es der Preis, der das Problem richtet.
Wir haben eine Ladeinfrastruktur, die sonst niemand in ganz Europa hat. Ne? Ladepunkte pro Einwohner.
Das ist aber in Norwegen gemein, weil die ganz wenig Einwohner auf ganz viel Fläche auch haben. Und das ist, also im Vergleich, also da wohnt ja gefühlt niemand.
Naja, die haben auch natürlich Städte, die genauso dicht besiedelt sind wie bei uns. Aber lass uns nicht daran festmachen. Also die Ladeinfrastruktur stimmt, der Preis stimmt. Übrigens auch die Preisbereitschaft und die Möglichkeit, viel auszugeben, stimmt auch. Ja. Das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Norwegen ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Ja. Also das heißt, da stimmt auch die Möglichkeit, sich da reinzukaufen. Und in Norwegen, wenn ich ein Elektrofahrzeug kaufe, dann wird mir die Mehrwertsteuer bis zum bestimmten Preispunkt, wird mir die Mehrwertsteuer erlassen. Ne? Das sind nochmal 25%, die ich spare. Und die Zulassungssteuer für Verbrenner ist 10-mal so hoch wie für batterieelektrische Fahrzeuge. Es ist ein Preisthema. Da bin ich komplett bei dir. Auf der anderen Seite sage ich dir aber auch, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist. Ich habe ein Umfeld, was mich immer auf Autos anspricht. Komisch, ne?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe hier einen Pulli mit einem...
Ist bei dir vielleicht auch so.
Kommt ab und zu vor, ja.
Ehrlich gesagt, ich habe auch ganz viele, die sich einfach mit dem Thema batterieelektrisches Fahrzeug nicht anfreunden. Aus verschiedensten Gründen. Die sind sehr emotional. Ja, die sind rational, und jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, du hast es vorhin kurz angerissen, vielleicht seid ihr nicht so zukunftsgewandt oder was heißt batterieelektrische Fahrzeuge für euch. Die Zukunft ist elektrisch. Aus technischer Sicht gibt es nichts Besseres als Elektrofahrzeuge, weil der Wirkungsgrad von fast 100% eines Elektromotors vom Verbrennungsmotor, wo wir die besten heute zwischen 40% und 45% haben.
Ja, aber halt nur in dem Bereich von, also...
Ich merke schon, du... Aber was ich damit sage...
Ich mag die Zahlen, sorry.
Die Zukunft ist elektrisch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Zukunft ist elektrisch. Aber die Zukunft ist nur dann elektrisch, wenn das auch alle wollen. Mhm. Und da gibt es emotionale Gründe, warum Leute das nicht wollen. Technische Gründe gibt es ganz wenige. Ja, und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Reichweitenangst. Ne?
Es ist super spannend.
Ja, also wenn du dir vorstellst, dass wir heute den L-Rock anbieten mit WLTP-Reichweite... über 560 Kilometer, da muss man eigentlich keine Reichweitenangst haben. Ne? Ich bin gestern von Prag hierher gefahren, 483 Kilometer. Natürlich kann ich das mit dem Elektroauto fahren. Ne? Eine Pause brauche ich sowieso, dann stecke ich das. Das ist technisch alles überhaupt kein Thema mehr. Da gibt es natürlich noch ein paar Optimierungsnotwendigkeiten beim Strom, bei Ladeinfrastruktur.
Bei der Zuverlässigkeit der Ladesäulen.
Absolut. Für mich kaufen die Menschen ja immer das Fahrzeug für den unwahrscheinlichsten Fall der Nutzung. Ja, man kauft ein Kombi, weil man vor 2 Jahren mal diesen Schrank bei Ikea da hinten reingeschoben hat und gesagt, war das nicht super? Wir brauchen doch wieder ein Kombi, oder? Reichweite, ne?
Für mich ertappt, ja.
Winter, ja, wir fahren mit den Skiern, mit den Snowboards, mit allem Möglichen, mit dem Elektrofahrzeug in mein Lieblingsskigebiet. Da wird es vielleicht schon etwas knapp und ich weiß nicht. Das heißt, das ist kein rein rationales Thema. Du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass Menschen vorwiegend aus emotionalen Gründen heraus die Wahl ihres Autos treffen. Deswegen können wir mit den rationalen Argumenten nicht hinkommen. Jetzt komme ich zu deinem Preisthema. Es ist einfach so, wenn du über Jahrzehnte hinweg Verbrennertechnologie entwickelst, skalierst und verbesserst, auch im Bereich Kosten, Materialkosteneinsatz und so weiter, und wir jetzt, ich sag mal, noch eher im ersten Jahrzehnt der batterieelektrischen Fahrzeuge sind, dass du die Kostenparität zwischen den beiden Antriebstechnologien noch nicht erreicht hast. Das heißt, die Verbrennerfahrzeuge sind deutlich günstiger herzustellen für uns als die batterieelektrischen Fahrzeuge.
Aber ich habe gelesen, das wollt ihr machen. Ihr wollt ja Kostenparität bei beiden Modellen.
Wir bieten jetzt den L-Rock zum gleichen Preis an. Ja. Wir sind Pendant als Verbrenner.
Wie der Karoq.
Wie der Karoq. Verdienen beide Autos das Gleiche? Machen die gleiche Marge? Nein. Ja, das heißt, das Auto rechnet sich auch, der L-Rock, keine Angst. Ist nicht um den Fortbestand von Skoda Angst haben. Aber wir verdienen, und verdienen heißt ja nicht, sich die Taschen voll machen. Verdienen heißt, investieren für die Zukunft, um Steuern zu bezahlen, um Beschäftigung abzusichern und so weiter. Und da sind einfach die Verbrenner im Moment noch deutlich vorne. Und jetzt fragen sich ja viele, warum gab es eigentlich am Anfang nur die teuren Autos und jetzt allmählich kommt ihr da runter? Weil die Margen bei den eher preisintensiven Fahrzeugen deutlich höher sind als bei den preislich viel erreichbaren Fahrzeugen. Mhm. Und ich kann sagen, wir haben im Moment ein Projekt ja laufen, dass wir auch ein batterieelektrisches Fahrzeug um die 20.000 Euro im Moment in der Entwicklung haben. Das ist ein Kampf um jeden Euro, jeden Tag.
Aber das war es doch schon immer bei je. Also ich mache diesen Job jetzt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren und ich habe noch nie ein CEO-Interview gelesen, geführt, gehört, gesehen, wo der sagt, Geld spielt keine Rolle. Das sagen die nicht. Die sagen immer, wir kämpfen um jeden Cent, um jeden Komma-Cent, um jeden, die feilschen um jedes Haar, das irgendwo liegen gelassen wird, weil das ist der Job ist. Also das ist doch jetzt aber nicht neu, dass ihr irgendwie aufs Geld guckt beim Entwickeln von teuren Autos und auch von günstigen Autos.
Nee, das ist auf keinen Fall neu. Nur die Erreichbarkeit von Preisparität und Kostenparität ist ein anderes Kampfniveau.
Das heißt, früher war der Job einfacher?
Nee, wir hatten früher natürlich mehr Skaleneffekte, mehr Erfahrungswerte, mehr Kostendegressionsmöglichkeiten, höheres Einkaufsvolumen, you name it. Ja. Aber das haben wir bei den batterieelektrischen Fahrzeugen noch nicht in dem Maße natürlich. Wenn man sich allein die zeitliche Dimension anschaut, muss man sich da auch nicht wundern, noch nicht erreicht. Und deswegen ist es so schwierig. Und deswegen kann man jetzt zwar sagen, es ist doch nur ein Preis, denn ihr müsst die Autos einfach nur verschenken oder mit einem negativen Deckungsbeitrag verkaufen. Dann fliegt das schon. Ja, könnte man machen, ist aber nicht nachhaltig machbar. Und der Vorwurf, der im Raum steht, ist, wenn ihr wolltet, könntet ihr. Was ich damit sagen möchte, wenn ich sage, wir drehen da jeden Cent um. Ja, wir wollen. Ja. Das zeigen wir jetzt gerade mit dem Elroq und mit dem Karoq. Ja, wir machen das sogar. Aber das ist unter größten Schmerzen und größten Anstrengungen überhaupt nur möglich, in diese Bereiche bei Karoq und Elroq jetzt hineinzustoßen.
Kannst du dann vielleicht noch die Elektrifizierungsstrategie von Skoda ein bisschen skizzieren? Weil ich habe im Kopf, dass ihr irgendwie eigentlich mal 25 solche Autos wie den E-Octavia bringen wolltet oder 26. Das habt ihr jetzt ein bisschen nach hinten datiert. In meinen Augen, was mir persönlich fehlt am Markt, ist ein elektrischer Kombi. Gibt es ein, zwei, drei Modelle, die sagen mir jetzt aus anderen Gründen hier und da vielleicht nicht so zu. Aber, also mir persönlich, aber so ein E-Octavia finde ich super plausibel.
Ja.
Ihr aber nicht so sehr wie ich scheinbar.
Ja.
Warum?
Ich sag mal grundsätzlich, ich löse deine Frage E-Octavia gleich auf, aber grundsätzlich, also wir haben ja gestartet mit dem Enyaq, habe ich schon gesagt. Wir haben
gestartet mit dem Citigo, was ein super cooles Auto war.
Ja.
Und dann war das tot. Und dann kam, Gott sei Dank, der Enyaq.
Citigo ist ein super Beispiel für
cooles Auto.
Für total coole,
mega cooles
coole Auto. Auftritt. Ich kenne auch viele, die das Auto fahren und dem nachtrauern, dass wir den nicht mehr anbieten. Betriebswirtschaftlich weine ich dem Auto keine Träne nach. Und am Ende des Tages müssen wir natürlich schon ein Geschäftsmodell betreiben, wo wir auch das investieren, was wir zukünftig investieren müssen, um überhaupt die 130 Jahre von Skoda fortzuschreiben. Wir müssen Geld verdienen. Solche Projekte können wir uns nicht leisten, wie jetzt beim Citigo. Das kann ich an der Stelle schon mal ganz deutlich sagen. Unser Line-up ist Enyaq angefangen, Enyaq Coupé, jetzt kommt der Elroq, ein kompakter SUV, so groß wie der Karoq. Als nächstes kommt der Epiq. Das wird der kleinere, ich sag mal, Urban SUV sein.
Bitte nicht Urban SUV. Ich finde SUVs und Städte,
Echt? Aber als Journalist, da will man doch auch mal ein bisschen Gegensätze vereinen, oder?
Überhaupt nicht. Ich persönlich habe ohnehin ein Ding mit SUVs, aber das liegt jetzt an mir persönlich. Aber okay, der Urban Skoda will auch den Urban SUV machen. Ich verstehe.
Ja. Hier verkaufe ich schon mal keinen, das habe ich gleich
bitte
gemerkt.
Bitte darum das nicht.
Ja.
Nein, aber den kleinen, also ein kleines bezahlbares Auto, damit kann ich mich super anfreunden, darauf warte ich.
Ja, und das wird der kompakteste batterieelektrische Wagen sein, den wir bis 26 anbieten können. Ne? Also wir sind jetzt bei den 33 für den Elroq, wir werden irgendwo bei 25.000 Euro give and take beim Epiq sein. Und ich habe schon gesagt, wir arbeiten auch an einem Fahrzeug, was dann um die 20.000 Euro kosten soll. Ne? Jetzt komme ich zum E-Octavia. Ne?
Ich will noch kurz, und dieses ganz kleine kommt dann 2037?
Ja, wir gucken gerade auf 27, ne? Okay. Aber so haben wir es auch schon offiziell kommuniziert, aber wir kämpfen.
Okay.
Es ist ein Entwicklungsprojekt, was uns im wahrsten Sinne des Wortes alles kostet im Moment.
Okay.
Aber natürlich, das ist ja, ich sag mal, da muss man jetzt nicht übermäßig nachdenken, um drauf zu kommen, dass wenn man in die 20.000er Region betriebswirtschaftlich sinnvoll mit einem Angebot in den Markt kommt, dass man zumindest volumenseitig Erfolg haben wird. Ja, das ist sonnenscheinklar. Wir müssen es natürlich auch betriebswirtschaftlich sinnvoll machen. Und vielleicht nochmal zu SUV. Ne? Das tut mir so ein bisschen leid, dass du mit den SUVs nichts anfangen kannst. Ich bin wieder als Unternehmensvertreter hier. Es ist nun mal das Segment, was in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren am stärksten wächst. Und
ich weiß, leider.
Wenn man am Markt erfolgreich sein will, dann muss man halt Dinge bauen, die der Kunde will, nicht die er selber haben möchte. Ne? Deswegen komme ich jetzt zu deiner Fahrzeugform.
Ja, bitte, unbedingt.
Der Kombi, der Octavia Kombi. Wir hatten den in der Tat für 2026 in unserem Portfolio mal gezeigt, ne, dass das für uns eine Zielrichtung ist. Aus verschiedensten Gründen schiebt man den jetzt hinter 26. Das hat auch ein bisschen was mit dem sogenannten BEV-Slowdown zu tun. Mhm. Man kann nicht alles auf einmal machen. Und wir brauchen natürlich gewisse Stückzahlen pro Fahrzeug, weil die Investitionen in die Entwicklung eines solchen Fahrzeugs, die sind enorm. Mhm. Die teilen sich dann durch die Anzahl der verkauften Fahrzeuge. Und wenn da kein positives Ergebnis rauskommt, dann müssen wir es nach hinten schieben, bis der Markt soweit ist, das zu nehmen. Und jetzt komme ich zum heutigen Octavia. Wir sind in fast allen großen Märkten Europas absoluter Marktführer mit dem Octavia, sehen überhaupt keine Tendenzen, dass es runtergeht in der Nachfrage. Vor allem im Flottenmarkt für unsere Kunden, die sehr viel Kilometer fahren, ist natürlich ein Verbrenner immer noch eine sehr gute Wahl, solange der innerhalb der gesetzlichen Schranken sich bewegt und solange der natürlich auch preislich erreichbar ist. Absolut. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben uns da mehr Zeit.
Mhm. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist auf Blick der Elektromobilität ist da Deutschland im Prinzip ein bisschen euer China, weil wir hier diesen, durch wahrscheinlich auch den Wegfall der Förderung und sowas, diesen Slowdown hatten, diesen Einbruch an vielen Stellen, habt ihr halt jetzt einen Ärger, weil Deutschland für euch ein wichtiger Markt ist. Das heißt, hätten die drei Parteichefs da um Weihnachten letztes Jahr nicht die Radikalkur verordnet, dann gäbe es jetzt ein E-Octavia ganz bald?
Nein, weil es ist ja nicht nur Deutschland, wo wir den BEV-Slowdown im Moment sehen. Ne? Also wir sehen schon einen enormen Hype, den wir jetzt alle mitverfolgen konnten. Und es ist nicht unser China, was da gerade passiert, überhaupt nicht. Denn wir sind ja immer noch im Bereich der Planungsphasen. Ne? Und innerhalb eines Planes zu sagen, ich schiebe den E-Octavia, wie du jetzt genannt hast, schiebe ich von 26 auf ein bisschen später, das kostet im Moment noch nichts. Ne? Also von dem her ist es für uns kein großes Drama. Das ist ja die besondere Herausforderung beim Auto. Entscheiden, entwickeln und bauen, dass man immer so 3 bis 4 Jahre vorher seine Entscheidungen fällen muss, wissend, oder nicht hundertprozentig wissend, was da wirklich passiert.
Ne? Und dann durchhalten,
ja. Deswegen für uns, das ist jetzt kein Drama. Wir fühlen uns eigentlich mit der Entscheidung, dem Octavia E da ein bisschen mehr Zeit zu geben, ganz wohl. Vielleicht auch nochmal mit dem MEB-Baukasten. Der eignet sich natürlich durch die Bauart, die relativ hohe Bauart, auch besser für SUVs als für flache Fahrzeuge. Ne? Und mit dem SSP, das ist unsere nächste Plattform nach der MEB, wird man natürlich auch die Möglichkeit haben, eher flachere Fahrzeuge zu bauen. Ne? Und auch dafür braucht man noch ein bisschen Zeit.
Verstehe. Ich habe schon mehrmals gesagt, das Thema Software ist auch noch eins, das die ganze Branche umtreibt. Ich war mal mit euch zusammen in Israel in einem Tech Lab. Ich weiß, dass ihr bei dem Thema Connectivity in den Fahrzeugen relativ früh schon viele nette kleine Sachen hattet mit einer Smartphone-App, was da in dem Preissegment noch nicht so gang und gäbe war. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Thema Software scheint bei euch aber so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten, obwohl es so ein Unterscheidungsmerkmal ist für viele und auch die Zukunft prägen wird. Aller Voraussicht nach, und egal wen man fragt, von den Mackies bis Kollegen deiner Schwestermarken oder von anderen Konzernen. Wie seht ihr denn da eure Möglichkeiten, wenn es jetzt um Software geht und ich von euch nichts mehr höre oder so wenig höre?
Ja, also das kann ich nur als subjektives Gefühl
im Konzern irgendwie, ich meine, wir hören VW, Audi hat einen eigenen Software-Vorstand, wir hatten Sascha Kahn vor einer Weile hier, der das für Porsche hat, ihr habt Cariad im Konzern, aber ich sehe kein Skoda-Software-Oberen, der dann vielleicht für die Core-Gruppe auch irgendwie das Thema annimmt. Stattdessen rede ich mit auch Leuten von euch oder von anderen. Und dann frage ich, hey, Porsche baut da jetzt einen App Store als Beispiel. benutzt ihr den dann auch? Und dann wird mir entgegnet, Luca, das ist Porsche. Mhm. Wie? Mhm. Und ich so, ja, ein App Store. Also wenn ich was rebranden kann, dann doch bitte in einen App Store.
Mhm. Also ich fange mal mit Software an, das ist ja ein Riesenfeld.
Also es war jetzt nur
weshalb ist Software so wichtig? Weil eben wir in das Zeitalter der Software-Defined Vehicles reinkommen. Mhm. Ne? Das ist das Schlagwort schlechthin an der Stelle. Das beginnt mit der elektronischen Architektur im Fahrzeug. Ne? Dafür im Wesentlichen, Sajjad kenne ich natürlich sehr gut, Kahn, ne, das ist die Hauptsache.
Hört sich auch irgendwie, deswegen, Sajjad, Grüße gehen raus.
Also, und je näher wir an die Anwendungen kommen, die vor Kunde stattfinden, ne, zum Beispiel eine App oder ein App Store, desto eher geht es in die Marken.
Ja.
Ja, weil das ja teilweise auch markenprägend und identitätsstiftende Angebote sind.
Absolut.
Und wo man auch Simply Clever gut reinmachen kann. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen provokativ gesagt, das ist eine eher subjektive Meinung, weil wir haben bei Skoda im Moment wir hatten ja ursprüngliche Apps für die Nutzung von Skoda-Fahrzeugen im Markt, das haben wir jetzt alles auf eine App gezogen. Ne? Wir sind da sehr performant, wir haben jetzt im Rating sind wir deutlich über den 4 Sternen, ne? 5 ist das Maximum. Seit wir die neue App gelauncht haben, funktioniert da immer alles perfekt und immer nein, aber wir sind deutlich, deutlich besser geworden.
Es funktioniert besser als dieses Sammelsurium von früher. Also ich habe früher viele Connectivity-Tests gemacht oder was. Also das ist schon gut, was ihr da treibt. Das will ich gar nicht wegreden.
So, also das heißt, je näher wir an die Anwendung vor Kunde kommen, da sind wir schon richtig gut. Und wir haben zum Beispiel Pay-to-Fuel, Pay-to-Park, ne? Direkt aus dem Auto. Ich parke, ich gehe auf mein Display, ich bezahle. Bis zu jetzt bei Elektrofahrzeugen, Plug-and-Charge, ne, gehe ich auch direkt rein. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da nur sozusagen uns geißeln müssen, sagen müssen, wir können Software nicht. Wir haben deutlich aufgeholt, wir sind deutlich besser. Mhm. Wir haben gerade die Software 4.0 in den MEB-Fahrzeugen. Da kriegen wir sehr viel Lob, wir kriegen viel weniger Frust und Beschwerden zu der Software, sondern sehr viel mehr Lob nach. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Tolle an Software.
Sagen wir, die Fallhöhe ist auch eine andere wie bei 3.1 und Co. Also im Konzern. Also die Fallhöhe ist auch jetzt eine andere. Ich meine, da habt ihr so viel Schelte gekriegt.
Ja.
Zu Recht.
Ja.
Dass alles, was weniger ist, ist noch lange nicht zwangsläufig gut. Weil alles, was weniger ist, ist weniger furchtbar.
Ich sag mal so, Luca, ich gehe da ja auch wirklich dahin, wo es wehtut, und zwar mir selbst wehtut und auch unserem Unternehmen wehtut. Ne? Wir hatten vor 3 Wochen hatten wir Power-User von Enyaq. Wir haben so eine EV-Lounge, das ist quasi Social Media. Wir haben einen, den ich sehr schätze, einen Power-User, den Matthias Speicher, der ja auch sehr aktiv ist in den Social Media. Mhm. Die haben wir rangeholt zu uns. Wir haben gesagt, so, ihr verhaut uns jetzt mal. Ihr sagt uns jetzt mal, was gut ist, was nicht gut ist, wo wir besser werden müssen. Und haben uns da auch dieser Diskussion mit dem echten Kunden, nicht nur mit einer Umfrage oder mit irgendwelchen Testergebnissen, sondern mit dem echten Kunden auseinander, ein ganzes Wochenende lang. Und da kann ich dir schon sagen, die bestätigen alle, dass wir nicht nur besser geworden sind, sondern dass wir mittlerweile auf einem Niveau sind, wo man sich in diesen Fahrzeugen gut bewegt, wohlfühlt, die wesentlichen Use Cases abdeckt. Muss es immer noch ein bisschen besser werden, wie alles im Leben. Alles muss immer besser. Jedes iPhone muss auch immer besser werden.
Keine Frage.
Das ist schon ganz gut. Also von dem her, da sind wir auf einem Niveau, wo wir deutlich besser sind. Und bei Skoda, jetzt komme ich nochmal zurück, weil du gesagt hast, da kommt nichts mehr von Skoda. Also wir haben unterschiedliche IT-Einheiten, die bei uns nur für Skoda programmieren. Und dieses Pay-to-Fuel, Pay-to-Park, das haben genau diese Einheiten programmiert. Ne? Da sind wir und auch unsere App, unseren App-Store, den wir selber betreiben. Und das kommt von dort. Wir haben im Bereich User Experience, also Digital User Experience, also alles, was an diesen Displays passiert, da legen wir extrem viel Wert drauf. Wir sehen uns jeden Montag zum Design Review und ganz oft ist es das Thema UX Design, wo wir sagen, wie können wir aus diesem Screen, den ich während der Fahrt bedienen muss, noch mehr Komplexität, noch mehr visuelles Geräusch rausnehmen, damit es noch einfacher und intuitiver zu bedienen wird. Also wir stecken da richtig viel Mühe rein und sind aus der Vergangenheit heraus schon deutlich besser geworden und werden immer besser.
Das sehe ich. Ich hatte auch kürzlich das Vergnügen, das war zwar alles unter Vorbehalt, ich darf es nicht veröffentlichen, was ich gesehen habe, aber ich durfte ja erst kürzlich sehen, woran ihr für die Zukunft arbeitet. Und das finde ich, kann ich ganz offen sagen, das finde ich schön und das hat mir auch sehr, sehr gut getaugt. Mir geht es aber bei der ganzen Geschichte vom Software-Defined Vehicle eine Ebene weiter. Du sprachst von den Apps, von dem App-Store.
Ja.
Das, was ihr macht aktuell, ist in meiner Wahrnehmung nach sehr nativ. Das ist eine App, die von euch für euch gebaut wird. Das Schöne an Software ist, dass ich sie aber skalieren könnte. Ja. In den VW, in den Porsche, in den Audi, meinetwegen sogar in den Ford, wenn ich denn wollte. Weil die Anforderungen, die ich insbesondere eine Third-Party-Anwendung habe, also dass der Spotify reinkommt, dass der, keine Ahnung, irgendein EV-Kartendienst, dass ein, was auch immer, was denn in die Karaoke-Funktion oder sonst irgendwas, was man dann auch immer meint, im Auto haben zu müssen, dass ihr das erstens nicht selber macht, sondern nur reviewt und guckt, macht das mein Auto kaputt, macht das, lenkt das zu sehr vom Fahren ab. Und da fehlt mir dieses, oder da suche ich irgendwie nach dieser Skalierungsart zu sagen, wir haben ein zentrales Element im Konzern oder das seid dann ihr und ihr macht es dann für alle MEBs als Beispiel. Mhm. Diese App Store Architektur, die dann eben diese Software Grundfunktion der Skalierbarkeit eben unterstützt. Und jetzt baut ihr für euch euren App Store mit euren drei Apps, sind es halt nur drei dummerweise oder fünf oder was auch immer, aber halt nicht das, was wir von iPhones, von Android-Tablets, von was auch immer kennen, dass da nicht Apple auf die Idee kommen muss, eine tolle App zu erfinden, sondern irgendwer. Mhm. Das ist nicht da oder doch. Und Porsche hat jetzt den Android-App als Beispiel, weil die auf Android Auto setzen, aber ja, ihr nicht. Und das ist kurios für mich.
Ja, also erstens, Software ist nicht gleich Software. Wir vermischen gerade ganz, ganz viel. Ne? Also wir kommen jetzt von Apps über Angebote, über bis zur Electronic Architecture.
Ja.
Also die Skalierungsmöglichkeit, je tiefer du ins Fahrzeug reingehst, desto stärker skalieren wir. Ne? Deswegen gibt es ja eine Carriot als Beispiel, ja, dass wir eine Fahrzeugarchitektur haben. Und je näher sie dann an die Identität einer Marke ranrückt, diese ursprüngliche Architektur oder Software, desto markentypischer muss die werden. Ne? Weil sonst ist alles nur noch das gleich und dann haben die Marken eigentlich keine
Funktion. Dann geht ja euer Hut verloren. Auf
dann braucht man das auch nicht mehr. Ne? Also von dem her, das ist mal so das grundsätzliche Prinzip. Jetzt zu den Dingen wie zum Beispiel ein Online-Shop. Ne? Wir haben einen Dienstleister, lustigerweise, die sitzen sogar hier in Stuttgart, die Konium, die haben den One-Shop für uns zum Beispiel gebaut und zwar nicht für uns Skoda, sondern für die Volumenmarken. Mhm. Ja, da war ich heute Morgen. Ja, das heißt,
Grüße an Anja. Anja Händel hatten wir hier auch schon im Podcast übrigens. Hallo Anja.
Genau, ja, die war heute Morgen auch da. Ja, das heißt, da gibt es natürlich schon Unternehmenseinheiten, mit denen wir genau solche Anforderungen natürlich platzieren und skalieren und dann einmal für alle entwickeln. Aber je näher wir an den Kunden kommen, das sind die Dinge, die ich versucht habe zu beschreiben, je näher wir in der Identität, im Auftritt an die Kunden rankommen, desto eher muss es natürlich dann
das ist auch total
plausibel, der Marke klar. zugeordnet werden in der Verantwortung.
Ne? Das braucht dann auch irgendwie ein Skoda Look and Feel und alles. Das ist total, das braucht jetzt so
Differenzierung. Und so ist es so ist es im Moment organisiert.
Aber das heißt, ihr selbst baut da jetzt nichts in der Richtung für den Konzern, wie das Seat Skoda für das A0-System baut?
Nein.
Okay. Welches dieser vielleicht Fernzukunftsthemen macht Skoda denn dann im Konzern aktuell? So treiberisch für alle und das unter seinen Hut, um es dann zu distribuieren. Gibt es da was?
Du sagst nur bei der Software oder insgesamt? Bei
insgesamt gibt es irgendwas, weil die Batterien macht ihr, glaube ich, da habt ihr nicht die Kompetenz. Das ist in der PowerCo beispielsweise. Das ist nicht bei der Marke Skoda.
Das ist bei keiner Marke.
Genau, deswegen. Also so, das Thema A0, was jetzt auch so ein kleines, bezahlbares Elektroauto, die Menschheit gefühlt drauf wartet. Das liegt bei Seat, aber habt ihr irgendwie sowas? Deswegen kam ich auf den Store, weil ich euch da immer sehr weit gesehen hatte vorher, durch die Apps, die ihr für Smartphone direkt gebaut habt und so weiter, dass ich sowas bei euch gesehen habe, dass ihr nicht der seid mit dem Hut für den Store.
Also was wenig Sinn macht, ne? Das ist so ein bisschen wie jetzt, du hast gerade PowerCo genannt. Ne? Also PowerCo ist sozusagen unser Inhouse-Lieferant für Batterie, zukünftig Zellen, aber auch Batteriesysteme, um natürlich auch, ich sage mal, einen gewissen Anteil unserer Bedarfe zu 100% abzusichern. Mhm. Es würde wenig Sinn machen, eine solche Funktion jetzt bei Skoda zu platzieren. Ne? Zu sagen, Skoda ist verantwortlich, dass alle Batterien, Batteriezellen, Batteriefabriken, Batteriezellfabriken dann zukünftig dahin. Genauso ist es bei der Software. Es macht wenig Sinn, dass Skoda beauftragt wird, einen Store, eine Software für alle Marken zu bauen, um dann zukünftig dort Kosten zu bündeln. Ja, diese Skalierungseffekte, die sehe ich an der Stelle nicht. Die Marken selbst haben eher die Aufgabe, das, was zentral entwickelt, skaliert und zur Verfügung gestellt wird, für die Marke zu adaptieren. Das ist das, was wir machen. So, jetzt gibt es aber ein paar technische Ausnahmen. Also ich bin jetzt beim Thema Software. Ne?
Deswegen,
aber
ich denke da jetzt an Moja oder sowas beispielsweise.
Wir werden, ja, Moja ist ja auch keiner Marke zugeordnet.
Naja, ne? Doch schon den VW-Nutzfahrzeugen.
Ja, die stellen im Wesentlichen natürlich die Fahrzeuge. Aber Moja ist eigentlich eine Entity, die rein das Thema Mobilität zukünftig, Mobility as a Service, zur Verfügung stellt. Und zwar, wenn gewünscht, allen Marken. Ne? Mhm. Also das heißt, es gibt gewisse technische Themen und tatsächlich Software dazu, wo es wenig Sinn macht, einer Marke die Verantwortung für eine Software umzuhängen, um den anderen Marken anzubieten. Da brauche ich eine Einheit, die die Anforderungen einsammelt.
Die autark ist, meinst du?
Die autark ist, die einsammelt, die programmiert, die zur Verfügung stellt und die Marken adaptieren. Das ist Regelwerk und das halte ich auch für sinnvoll. Das macht schon sehr viel Sinn. Bei den technischen, deswegen habe ich gefragt, nur Software. Bei technischen Themen ist es anders. Ich habe die Verbrennungsmotoren schon angesprochen. Ne, was wir machen, weil wir eben qualitativ hochwertig Batteriesysteme zusammenbauen können, machen wir das für den Konzern. Das ist ein Beispiel. Und wir arbeiten natürlich ständig weiter. Die Vorteile, die Skoda hat im Bereich Kosten, aber auch im Bereich Kompetenz im Konzern anzubieten, da kann ich jetzt nicht weiter und tiefer reinsteigen. Um Entwicklungsleistung natürlich weiterhin, so wie es jetzt bei Passat und Superb war, auch bei Skoda abzubilden. Ne? Aber das ist innerhalb des Konzerns natürlich immer etwas, wo ich zu den besten Rahmenbedingungen dann die besten Leistungen abrufen möchte. Und da wird sich Skoda immer wieder anbieten.
Alles klar. Ich glaube, wir haben auch gleich noch einen Termin, einen weiteren. Deswegen müssen wir langsam zum Ende kommen, leider. Obwohl ich es echt spannend finde. Ich habe noch eine persönliche Frage, die mich sehr umtreibt. Für mich war Skoda lange ein ihr hattet sehr prägende Autos in meiner Wahrnehmung, sowas wie den Roomster, den Yeti. Aber das ist lang vorbei. Mhm. Warum eigentlich?
Also
ich hätte gern wieder sowas wie einen Yeti oder einen Roomster. Ich fand den mega cool.
Ja.
Also vor allem vielleicht halt jetzt auch mit Kids und so, aber.
Das kann sein, ne? Also ich bin auch ein großer Yeti-Fan, ne? War ich schon immer, schon bevor ich zu Skoda gekommen bin. Das ist ein Auto mit viel Charakter. Ich würde jetzt mal die neue Designsprache Modern Solid, ne, wie wir sie jetzt gerade beim Elroq vorgestellt haben, wie sie auch der Epic bekommt und der nächstes Jahr wird der Enyaq ja auch auf die neue Designsprache umgestellt. Das ist schon ein Gesicht in der Menge. Ja, dieses Fahrzeug in seiner Designsprache, in seinen Proportionen, in seiner Dimension ist schon, hat ein hohes Alleinstellungsmerkmal im Markt. Wird es jemals wieder sowas wie Yeti geben? Schauen wir mal. Also ich bin so ein großer Fan von Yeti. Ja, vielleicht wäre das mal ein Auto für Indien. Ja, Indien gibt es ja.
Da wohne ich jetzt nicht, aber okay.
Aber wir kommen dann mal vielleicht zusammen unbedingt. In den Genuss, uns einem solchen Fahrzeug zu nähern. Das heißt nicht, dass wir es machen, aber wir schauen uns das natürlich die ganze Zeit an. Und es gibt ja nichts Schöneres, als auf 130 Jahre Historie von Skoda zu schauen und zu sagen, Mensch, was können wir da historisch nochmal mit einer starken Wurzel in den Markt bringen, glaubwürdig und vielleicht mit ein bisschen Vorsprung in der Wahrnehmung. Und ich sag mal, Yeti würde da, glaube ich, ein großes Potenzial bieten.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Zum Schluss eines jeden Move-Podcasts kommen immer noch die kurzen AB-Fragen. Du musst dich einfach für das Für oder Wider entscheiden. Und die Betonung liegt auf Für oder Wider. Also entweder oder, nicht C. Also A und B. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
A.
Ferrari oder Tesla?
B.
Okay, unerwartet. Apple oder Google?
A.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
A.
Auto oder Fahrrad?
A.
Im Auto, vorne oder hinten sitzen?
A. Also vorne.
Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Bist du ein guter Beifahrer?
Müsstest du jetzt meine Frau fragen. Die Was? Würde wahrscheinlich Nein sagen.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Eher Accept All.
Okay. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Und das in der Autobranche. Spannend. Klaus, vielen, vielen Dank für all die Infos, Luca, all die Insights an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de, bei YouTube, Kommentare, iTunes, Spotify. Ihr wisst, wie es funktioniert. Abo nicht vergessen, weiter sagen nicht vergessen, teilen und so fort. Und wenn ihr eine Frage habt, wir nötigen dir, Klaus, das auch ab. Das Versprechen, dass wir allen unseren Gästen abnötigen. Wenn es eine Frage gibt, die nur Klaus beantworten kann, du beantwortest die, stimmt's? Wir dürfen die weiterleiten und dann...
Sehr gerne.
Cool, also...
Als Nachteule mache ich das dann nachts.
Tipptopp. Also podcast@move-magazin.de. Per Mail ist es tatsächlich am einfachsten, das weiterzuleiten. Und dann sage ich nochmal vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.